SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Er galt als Gründervater des Heavy Metal zusammen mit seiner Band Black Sabbath. Jetzt ist Ozzy Osbourne im Alter von 76 Jahren gestorben. Vor nicht mal 3 Wochen hatte der an Parkinson erkrankte Musiker in seiner Heimatstadt Birmingham ein umjubeltes Abschiedskonzert gegeben. Osbourne und seine Band haben ein komplett neues Musikgenre geschaffen, sagt unsere Großbritannien-Korrespondentin Franziska Hoppen.
Osbourne kam ja aus einem Arbeiterviertel in Birmingham, eine Region bekannt für Kohle- und Stahlindustrie. Und das waren die Geräusche aus den Fabriken, dieses Klonken des Metalls, das ihre Musik inspiriert hat. Und das harte Leben, das zu diesen tiefgründigen, zynischen Texten geführt hat. Und anfangs war Black Sabbath eher als Untergrundband verschmäht bei den Kritikern, ist dann aber immer bekannter geworden. Ozzy Osbourne hat 5 Grammys insgesamt gewonnen in seiner Laufbahn, ist in die britische Music Hall of Fame und in die US Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen worden. Und er ist ja dann auch nicht zuletzt auch für jüngere Generationen interessant geworden durch die MTV Reality Show The Osbournes, wo er dann als einer der ersten Rock'n'Roll Stars die Türen seines Hauses für die Kamera geöffnet hat.
Jetzt ist Ozzy Osbourne im Alter von 76 Jahren gestorben. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew haben am Abend tausende Menschen gegen ein neues Gesetz zu Korruptionsermittlungen protestiert. Das Parlament hatte vorher beschlossen, dass die Antikorruptionsbehörden ab sofort dem Generalstaatsanwalt unterstellt sind. Hintergründe dazu aus Kiew von Florian Kellermann.
Das Gesetz betrifft 2 Antikorruptionsbehörden, die auch auf Druck der Europäischen Union hin in der Ukraine aufgebaut wurden. Sie sollen Mächtige kontrollieren und wenn nötig vor Gericht bringen. Mit dem Gesetz verlieren sie erheblich an Selbstständigkeit. Beobachter gehen davon aus, dass das Gesetz in der Verwaltung von Präsident Volodymyr Zelensky erarbeitet wurde. Dessen Kritiker merken an, das Antikorruptionsbüro NABU, eine der betroffenen Behörden, ermittelt derzeit gegen 2 Vertraute von Zelensky, darunter den Ex-Einheitsminister Oleksiy Tschernyschow.
UN-Generalsekretär Guterres hat die israelischen Angriffe auf Hilfslager im Gazastreifen verurteilt. Vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York sagte er, die Einrichtungen müssten ausnahmslos geschützt werden. Die israelische Armee hatte vorgestern unter anderem das Hauptlager der WHO gestürmt. Aus New York, Giselle Uecker.
Alle Parteien waren über die jeweiligen UN-Standorte informiert, betont Guterres. Auch das Leid der hungernden Menschen in Gaza prangert der UN-Generalsekretär an. Die Unterernährung nehme rapide zu. Der Hunger klopft an jede Tür, sagt Guterres. Das Ausmaß an Tod und Zerstörung suche in der jüngeren Geschichte seinesgleichen. Dem humanitären System würden die Voraussetzungen genommen, um Hunderttausenden Notleidenden zu helfen.
Union und SPD sind sich nach Angaben von Kanzler Merz darüber einig, dass der Krieg im Gazastreifen schnell enden muss. Merz sagte am Abend, es gebe bei diesem Thema keine Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Koalition. Aus Berlin berichtet Hans-Joachim Viehweger.
Israel müsse die massiven militärischen Interventionen stoppen und vor allem die humanitäre Hilfe für die Bevölkerung in Gaza ermöglichen, sagte Merz am Abend. Zuvor hatten mehrere SPD-Politiker gefordert, die Bundesregierung solle den jüngsten Appell von fast 30 Staaten zur Beendigung des Gaza-Konflikts unterstützen. Die Frage, warum sich Deutschland der Initiative von Großbritannien nicht angeschlossen habe, beantwortete Merz mit einem Hinweis auf eine bereits zuvor beschlossene Erklärung des letzten EU-Gipfels. Diese sei praktisch inhaltsgleich gewesen mit dem, was in dem neuen Brief zum Ausdruck komme.
Nach der Softwarepanne um seit Jahren nicht besetzte Lehrerstellen in Baden-Württemberg hat Kultusministerin Schopper Aufklärung angekündigt. Bis Weihnachten soll ein erster Bericht vorliegen. In einer Sondersitzung des Bildungsausschusses im Landtag sagte die Grünen-Politikerin, wie die rund 1500 freien Stellen nun verteilt werden. Aus der Redaktion Landespolitik, Knut Bauer.
Die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren bekommen 485 Lehrerstellen, weil dort nach den Worten von Kultusministerin Schopper seit Jahren großer Personalmangel herrscht. 350 Deputate gehen an Grundschulen. Die Krankheitsreserve wird um 100 Stellen aufgestockt, um die Zahl der Unterrichtsausfälle zu reduzieren. Profitieren sollen auch Referendare, die im neuen Schuljahr wegen der Umstellung auf G9 nicht an Gymnasien angestellt werden. Für sie sind 300 Stellen vorgesehen mit vorübergehenden Abordnungen an Berufs- oder Realschulen.
In Baden-Württemberg sind dieses Jahr schon 8 Menschen nach Polizeischüssen gestorben. Das hat das Innenministerium auf SWR-Anfrage mitgeteilt. In den vergangenen Jahren lag diese Zahl demnach nie über 3. Christoph Schöneberger.
Insgesamt hat die Polizei in Baden-Württemberg in diesem Jahr 10-mal geschossen. 8 der Schüsse waren tödlich. Innenminister Strobel wollte sich zu den Zahlen oder möglichen Ursachen nicht äußern. Eine Sprecherin des Ministeriums verweist auf seine Aussage vor einigen Wochen, dass es mehr Messerangriffe gebe. Zur Aufklärung solcher Vorfälle plädieren beide Polizeigewerkschaften im Land für eine bessere Nutzung von Bodycams. Sie fordern etwa den Einsatz von Geräten, die sich automatisch einschalten, sobald ein Beamter seine Waffe zieht. Allerdings, bei den jüngsten tödlichen Polizeischüssen in Stuttgart-Ost oder Wangen im Kreis Göppingen trugen die Beamten gar keine Bodycams.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Es ist heute wieder freundlicher. Neben einigen Wolken gibt es auch deutlich mehr Sonne. An den meisten Stellen bleibt es auch trocken. Am Nachmittag sind nur in Rheinland-Pfalz vereinzelt Schauer möglich. Und wir bekommen Temperaturen von maximal 21 Grad in Oppenau und bis 27 Grad in Worms.
SWR aktuell. Hintergrund.
Ob Koffer, Fahrräder oder Haustiere, es gibt fast nichts mehr, das man nicht tracken könnte. Einerseits praktisch und hilfreich, andererseits aber auch problematisch. Zum Beispiel, wenn nicht klar ist, was mit den Standortdaten passiert oder wenn man andere Menschen mithilfe von Tracking überwacht. Wir sprechen diese Woche jeden Morgen darüber. Über Tracking denken auch viele Eltern nach. Man muss es nicht so weit treiben wie in einer Folge der Netflix-Serie Black Mirror, in der ein Kind einen Chip zur totalen Überwachung implantiert bekommt. Aber wenn die Kinder immer selbstständiger werden und auf dem Schulweg auch mal auf Abwegen unterwegs sind, dann kann es schon beruhigend sein, nachschauen zu können. Aber was macht dieses Tracking mit Kindern und Eltern? Alexander Fischer leitet das Medienzentrum Mittelbaden. Er und seine Mitarbeiter beraten Schulen und inzwischen auch Eltern beim Umgang mit den modernen Technologien. Und ich habe ihn gefragt, wie groß nach seiner Erfahrung das Bedürfnis von Eltern ist, ihre Kinder zu tracken, aber auch die Unsicherheit darüber, ob das richtig ist.
Ja, das Bedürfnis, ich denke, das wächst. Natürlich auch ein bisschen angefeuert durch das ganze Marketing und die Werbung, die auch für solche Geräte letztlich gemacht werden. Natürlich ist es ja auch nachvollziehbar, dass ich als Vater, dass ich als Mutter ein gewisses beruhigendes Element dadurch habe, wenn ich weiß, wo sich mein Kind jetzt gerade aufhält. Aber es kann eben hier nur den Standort übermitteln. Es zeigt mir nicht an, was das Kind aktuell gerade tut. Und das bedeutet einfach, dass diese Tracker letztlich gut sind, um den Standort zu ermitteln, aber weder Erziehung, Prävention, Entwicklung von Problemlösestrategien ist auch so ein wichtiger Punkt, eben nicht ersetzen, sondern im besten Fall einfach ergänzen.
Sie haben gerade schon über Problemlösestrategien gesprochen. Was macht das denn mit den Kindern und deren Entwicklung, also zum Beispiel Stichwort mehr Selbstständigkeit, wenn die wissen, dass sie getrackt werden oder getrackt werden könnten zumindest?
Nein. Nehmen wir mal das praktische Beispiel. Ich bin jetzt im Urlaub in einer Stadt mit meinen Kindern. Die sind jetzt so langsam, werden autonom. Ich lasse die allein losziehen. Dann ist es natürlich hilfreich, wenn ich diesen Standort ermitteln kann. Aber Stichwort Problemlösestrategie. Die Kinder kommen in dem Fall gar nicht mehr in die Situation, dass sie selber in einer, ich sag mal, unbekannten Situation sich irgendwo arrangieren müssen. Also sie gehen nicht mehr zu Fremden, was auch wichtig ist, um Vertrauen irgendwo zu entwickeln, fragen nach dem Weg, sondern im schlimmsten Fall orten sie einfach die Eltern, es geht ja auch den umgekehrten Weg, und finden so zurück. Ja, Gleiches gilt eben dann auch für diese Selbstwirksamkeit, die eben ganz wichtig ist, dass Kinder in ihrem Entwicklungsprozess erfahren, um letztlich auch so ein Vertrauen zu entwickeln, Motivation zu erleben und sich so dann letztlich auch orientieren zu können in unserer Welt.
Wenn man jetzt als Eltern nun sagt, ich würde schon gerne mein Kind in bestimmten Situationen tracken können, also mir zumindest die Möglichkeit offen halten, worauf sollte ich dann unbedingt achten, beziehungsweise was sollte ich auf keinen Fall tun?
Auf keinen Fall sollten Sie natürlich das Kind heimlich tracken. Ja? Also das ist einfach ein absolutes No-Go. Also seien Sie da transparent mit Ihrem Kind, erklären Sie auch Ihrem Kind, warum Sie das tun. Eventuell überlegen Sie sich auch als Familie, dass Sie sich alle gegenseitig tracken. Jetzt hier mal wieder bei mir privat. Wir haben tatsächlich uns alle vier auf dem Schirm. Das Ganze läuft eigentlich bei uns immer im Hintergrund. Es guckt aber, ich habe jetzt auch die letzten Tage nochmal mit meiner Familie gesprochen, so gut wie nie irgendjemand da drauf. Wir haben es aber, ich sag mal, für den Notfall da. Eine andere Strategie ist zu sagen, wir schalten das Tracking nur anlassbezogen und ich sag mal temporär an, ne, in bestimmten Situationen, wo ich weiß, da könnte es Sinn machen. Das wäre die andere Option.
Man sollte also auf jeden Fall mit seinem Kind drüber reden. Wenn ich jetzt nun mit einem Kind im Grundschulalter über das Thema Tracking rede und dass ich das Kind als Vater vielleicht tracken möchte, versteht dieses Kind überhaupt dann, was damit gemeint ist, was das bedeutet, was das für Folgen hat?
Das ist stark abhängig vom Alter des Kindes. Sie haben jetzt gerade die Grundschule erwähnt und in dem Alter ist es so, zeigt auch eine amerikanische Studie, bei der rauskam, dass ca. 50% der amerikanischen Eltern ihre Kinder orten können, dass die Kinder im Grundschulalter oft noch gar nicht dieses Verständnis, wie wir es haben, von Privatsphäre haben. Ja, die entwickeln das also erst im Laufe ihres Älterwerdens. Das Gleiche kennen wir auch mit dem Schamgefühl. Ne? Wir kennen die Kinder, die nackt am Meer rumrennen, ohne irgendwie darüber nachzudenken. In ein paar Jahren später tun sie das in aller Regel nicht mehr. Also dieses Gefühl oder diese Einschätzung, was Privatsphäre ist, die ist erst noch gar nicht da, weshalb die meisten Grundschulkinder, wenn man sie fragen würde, einfach antworten würden, ne, hab ich kein Problem damit, Papa, wenn du mich trackst, macht mir nichts aus.
Alexander Fischer, er leitet das Medienzentrum Mittelbaden. Und morgen sprechen wir in unserer Serie über das heikle Thema Datenschutz beim Tracking.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Seit Jahren wird gestritten und verhandelt, wie weit beim Klimawandel die Verantwortung der Verursacher geht. Ob die klassischen Industriestaaten und ihre Unternehmen beim Klimaschutz in die Pflicht genommen werden können, ob sie für die Folgen ihres Nichthandelns haftbar sind. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat sich ausführlich mit solchen Fragen befasst und will am Nachmittag nun sein Gutachten vorlegen. Was zwar rechtlich nicht bindend ist, aber doch eine große moralische Bedeutung hat. Jakob Mayer.
Die UN-Vollversammlung hat das Gericht in Den Haag vor gut zwei Jahren damit beauftragt. Die Initiative geht unter anderem vom Pazifik-Inselstaat Vanuatu aus, der durch steigende Meeresspiegel wegen des Klimawandels in seiner Existenz bedroht ist. Das Gutachten soll klären, inwieweit Staaten zum Klimaschutz verpflichtet und für die Folgen des Klimawandels verantwortlich sind. Außerdem geht es um mögliche Konsequenzen für Länder, die durch ihre Handlungen oder eben durch ihr Nichthandeln der Umwelt geschadet haben. Möglicherweise klärt das Gericht auch, ob zum Beispiel EU-Mitgliedsländer Verpflichtungen gegenüber der Bevölkerung von Pazifikstaaten haben, also gegenüber Menschen, die nicht auf ihrem Hoheitsgebiet wohnen.
Russland und die Ukraine wollen heute Abend wieder in Istanbul verhandeln. Es ist die dritte Runde seit Mai. Um einen Waffenstillstand wird es nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj zwar nicht gehen, aber immerhin bleibt man im Gespräch. Einzelheiten von unserem Korrespondenten in Istanbul, Uwe Lüb.
Inhaltlich soll es vor allem um weitere Verabredungen über einen Austausch Gefangener und der Leichname gefallener Soldatinnen und Soldaten gehen. Ein solcher Austausch ist schon bei den letzten Treffen verabredet worden und anschließend auch erfolgt. Die Ukraine möchte zudem Vorbereitungen eines möglichen Treffens der Präsidenten beider Länder vorantreiben. Russland und die Ukraine hatten sich Anfang Juni gegenseitig ihre Vorstellungen darüber vorgelegt. Aus Moskau hieß es zuletzt, die russische Haltung sei klar und habe sich nicht verändert. Die Positionen lägen noch weit auseinander. In Kiew werden die russischen Vorschläge als Forderung nach einer Kapitulation der Ukraine gewertet.
Die Bundesregierung will die Bundeswehr schnell besser ausstatten. Das Kabinett bringt heute ein neues Gesetz auf den Weg, das die Beschaffung von Waffen und anderen Rüstungsgütern beschleunigen soll. Aus dem ARD-Hauptstadtstudio berichtet Oliver Neuroth.
Im Kern geht es darum, das Vergaberecht zu vereinfachen. Wenn die Bundeswehr neues Material bestellt, sind künftig nicht mehr automatisch europaweite Ausschreibungen nötig. Rüstungsfirmen, die in Deutschland produzieren, sollen, wenn möglich, Vorrang bekommen. Das Gesetz soll nicht nur für militärische Ausrüstung gelten, auch der Bau von neuen Kasernen oder anderer Infrastruktur soll schneller umgesetzt werden. Der SPD-Haushaltspolitiker Andreas Schwarz sagt, jetzt bekomme die Rüstungsindustrie Planungssicherheit. Er erwartet, dass die Konzerne nun ihre Produktionskapazitäten hochfahren, damit sich Lieferungen von Rüstungsgütern in Zukunft nicht mehr so stark verzögern.
In Rheinland-Pfalz beginnt heute die diesjährige Waldzustandserhebung. Seit ungefähr 40 Jahren wird durch diese Untersuchung beobachtet, wie es unseren Wäldern geht. Margareta Holzreiter aus der SWR-Umweltredaktion mit Details.
Auch dieses Jahr müssen rund 4000 Bäume an festgelegten Stellen in den Wäldern durch den Gesundheitscheck. Wie ist der Kronenzustand, also wie dicht und vollständig das Laub der Bäume? Gibt es Dürreschäden, Raupenfraß, Borkenkäfer oder Pilzbefall? Und die Forstleute dokumentieren auch, wie viele Bäume abgestorben sind oder wegen Schädigungen gefällt werden mussten. Die diesjährige Untersuchung dauert voraussichtlich 2,5 Wochen. Die Ergebnisse werden für Ende des Jahres erwartet. Der letzte Waldzustandsbericht von 2024 hat gezeigt, dem Wald geht es schlecht. 87,5% der Bäume waren geschädigt. Deshalb wird es zukünftig auch darauf ankommen, ihn besser an den Klimawandel anzupassen.
Bei der Frauenfußball-Europameisterschaft hat das deutsche Team heute Abend die Chance, ins Finale einzuziehen. Die Nationalspielerinnen gehen allerdings als Außenseiterinnen ins Halbfinale gegen Spanien. Martina Knief.
Spielerische Klasse, Eleganz am Ball, Siegeswille. Die Spanierinnen haben sehr souverän das EM-Halbfinale erreicht. Der Weltmeister ist für viele der Topfavorit auf den Titel. Ein Sieg gegen Deutschland fehlt Spanien allerdings noch in der Frauenfußballbilanz. Die DFB-Auswahl geht gut erholt in diese Partie. Wie frisch der Kopf und die Beine sind, wird sich zeigen. Der Teamgeist jedoch trägt die Mannschaft weiterhin durch das Turnier. Auch die nötigen Umstellungen werden daran nichts ändern.
Bereits ins Finale geschafft haben es die Engländerinnen. Sie besiegten gestern Italien mit 2:1.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Viel los ist in der Bundespolitik im Moment nicht. Viele Politikerinnen und Politiker sind auf Sommertour ausgeflogen und erkennen nicht nur neue Seiten am Land, sondern auch an sich. Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems mit einem Beispiel.
Hashtag Hauptstadt on Tour. Heute spielt die Bundespolitik im Ländle, genauer in Schiltach im Kreis Rottweil. Da macht nämlich die Bundesvorsitzende der Grünen, Franziska Brandner, die aus Baden-Württemberg kommt, einen Stopp auf ihrer Sommertour. Sie fängt dabei nochmal ganz von vorne an, mit einem Praktikum. Und zwar beim Armaturenhersteller Hans Grohe. Damit schließt sie nahtlos an ihr letztes Praktikum an, das sie gestern in einem Landwirtschaftsbetrieb am Bodensee absolviert hat. Ein cleverer Zug. Schließlich sind Landwirte und Handwerker zuletzt nicht die allergrößten Fans der Grünen gewesen. Stichwort Agrardiesel und Heizungsgesetz. Aber der Wind könnte sich drehen. Friedrich Merz hat sich mit seinem abwertenden Spruch, Olaf Scholz sei ein Klempner der Macht, ja auch nicht unbedingt beliebt gemacht bei denen, die unser Land am Laufen halten. Stattdessen hofieren ihn die Megakonzernbosse im Kanzleramt, so wie gestern beim Investitionsgipfel. Insofern kann Franziska Brandner vielleicht sogar eine neue Wählerschaft von sich überzeugen. Und selbst wenn nicht, ein ordentliches Handwerk zu lernen, hat noch keinem geschadet.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.